auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Litprom-Podcasts auf Weltempfang. Wir reden hier über das Übersetzen von globalen Literaturen und heute geht es zum zweiten Mal Richtung Philippinen. Denn von dort ist nun was ganz Besonderes erschienen und zwar ein zweisprachiger Lyrikband mit Gedichten aus dem Tagalog. Der Titel ist Offenes Meer und die Gedichte sind von Luna Sikat-Kleto. Übersetzt hat sie Annette Hug und sie ist in der Schweiz und wir haben uns dank dieser Technologie heute zusammengefunden. Hallo Annette.
Hallo Sonja.
Annette Hug ist Autorin und Übersetzerin für philippinische Gegenwartsliteratur und mit uns zusammengeschaltet hat sich auch Katharina Borchert. Sie ist Redakteurin bei SWR 2 und hat mit mir die erste Folge zu den Philippinen auch schon aufgezeichnet, die ihr natürlich immer noch hören könnt. Hallo Katharina.
Hallo.
Und mein Name ist Sonja Hartl. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, sage ich noch, sehr kurz heute, einige Worte zu der Autorin und dem Buch. Luna Sikat-Kleto wurde 1967 in Manila geboren. Sie hat Film, audiovisuelle Kommunikation und Filipino-Literaturgeschichte studiert und unterrichtet philippinische Literatur und Creative Writing an der University of the Philippines. Und dieser Gedichtband versammelt nun Gedichte aus 30 Jahren. Sie sind stilistisch ganz unterschiedlich und wir werden auch über einige heute sprechen. Zuerst möchte ich aber mal wissen, Katharina, wie erging es dir mit diesen Gedichten?
Also, ich habe die Gedichte von Luna Sikat-Kleto mit großer Aufregung gelesen, muss ich sagen, weil es ja wohl das erste Buch sein wird, das aus dem Tagalog übersetzt wird. Also für mich was ganz, ganz Exotisches, was ganz, ganz Besonderes. Und ich habe diese Gedichte auch richtig gerne gelesen. Also ich fand es spannend, dass sie teilweise politisch sind, also auf politische Ereignisse in den Philippinen Bezug nehmen, die auch erklärt werden, auf Dramen der Zeitgeschichte. Besonders hat mich der Brand einer Universitätsbibliothek mitgenommen, der Uni-Bibliothek, in der auch die Autorin teilweise arbeitet, wo viel, viel verbrannt ist. Und andererseits fand ich es auch sehr berührend, dass es sehr persönliche Texte sind, die mich auch zeilenweise, versweise echt stark erwischt haben. Also erstaunlich, dass auf der anderen Seite der Welt in einer mir völlig unbekannten Sprache so etwas geschrieben wird, was mich dann so trifft. Also das finde ich echt zauberhaft, beinahe magisch.
Gut, das ist jetzt natürlich schwer zu toppen, aber ich frage trotzdem, Annette, wie würdest du die Gedichte beschreiben? Wie ging's dir damit?
Ich kann da anknüpfen, was Katharina sagt, weil auf diesem Campus, wo diese Bibliothek gebrannt hat, da habe ich selber studiert. Ich bin 3 Jahre jünger als Luna. Wir haben uns nicht gekannt damals, als ich da studiert habe. Wir hätten uns aber begegnen können. Und die Gedichte waren für mich eine Möglichkeit, die zwei Welten, in denen ich auch groß geworden bin, also 95% Schweiz, 5% Philippinen, die beiden Welten irgendwie zusammenzubringen. Eben weil mich die Gedichte auch sehr persönlich berührt haben. Das Nachdenken über Körper sind Gedichte, die aus dem Körper oft herausgeschrieben sind. Das ist ein weiblicher Körper, das ist nicht Zufall, das spürt man auch, was immer dann das heißt. Und es ist diese andere Welt, die ich oft schlecht vermitteln kann hier, was das auch heißt. Diese ganze andere Staatlichkeit, andere Geschichte, andere Sprache, andere Grammatik.
Ja, also mich haben tatsächlich beim Lesen vor allem die, ich sage jetzt mal, etwas politischeren Gedichte abgeholt. Das hat aber vielleicht auch mehr mit mir und meinem Zugang zur Literatur oder auch zu einem Land zu tun, als mit den Gedichten an sich. Also ich will das nicht als Qualitätsmerkmal verstanden wissen, sondern tatsächlich mehr so als Beschreibung, wie es mir damit mit den Gedichten sozusagen ergangen ist. Aber das, was Katharina gesagt hat, das finde ich schon auch sehr faszinierend. Das stimmt. Also sie kommen von so weit weg und dennoch machen diese Texte etwas mit mir. Und Annette, du warst ja auch für die Entstehung des Bandes entscheidend. Wie ist es denn dazu gekommen, dass dieses Buch jetzt überhaupt erscheint?
Das war ein gemeinsamer Freund, kann man sagen, von Luna und mir, Ramon Guillermo. Der hat über die Tagalog-Übersetzung von Schillers Wilhelm Tell dissertiert. Also der hat seine Diss geschrieben in Hamburg, ist aber auch Professor für philippinische Literatur in Manila und kann sehr gut Deutsch. Und mit ihm habe ich sehr viel Kontakt gehabt, als ich einen Roman schrieb über José Rizal als Übersetzer von Friedrich Schiller. Und Bowman, also wie er so als Nickname heißt, Ramon Guillermo, sagte dann, Annette, jetzt hast du dich so mit dieser Sprachkombination beschäftigt, du hast dich so reingekniet in dieses Tagalog, jetzt könntest du doch Gegenwartsliteratur übersetzen und ich schlage dir Luna Sicat Cleto vor.
Und dann hast du sie gelesen und dich für sie entschieden?
Ja, das hat mich dann sehr gepackt, wirklich. Ich habe einfach begonnen zu übersetzen und noch ohne einen Verlag zu haben. Und ich habe dann immer wieder mal länger daran gearbeitet, konnte Luna auch treffen, 2018. Ich habe sogar eine Weile dann bei ihr wohnen können und wir haben uns sehr intensiv ausgetauscht, haben uns besser kennengelernt und dann begann die Verlagssuche und jetzt hat es endlich geklappt.
Und wir haben es jetzt ja schon gesagt, eine Besonderheit ist ja die Sprache des Originals, des Tagalog. Und es ist ja die erste Übersetzung aus dem Tagalog ins Deutsche, soweit wir hier alle wissen. Mhm. Jetzt würde mich mal so ganz biografisch neugierig interessieren, Annette, warum hast du diese Sprache überhaupt gelernt?
Also ich bin da 1991 an eine internationale Frauenkonferenz nach Manila gereist, da war ich knapp 21 Jahre alt und so friedenspolitisch engagiert. Und die Philippinen waren und sind immer noch ein wichtiger Stützpunkt für amerikanische Truppen. Das war damals ein großes Thema, auch die Verbindung von Militär und sexueller Gewalt und Prostitution, Sexarbeit. Und dann wurde das aber etwas ganz anderes. Ich habe mich verliebt und ich habe festgestellt, dass man da im Unterschied zu Zürich schon Women's Studies studieren konnte. Das war ein ganz neuer Studiengang, denn die Philippinen haben eine sehr starke Frauenbewegung, auch eine sehr vielfältige. Und die hatten es da schon geschafft, so einen Studiengang zu institutionalisieren. Und das war eine sehr so Pionierstimmung. Das Ziel war wirklich, einen neuen Feminismus aus einer, damals sagte man, Drittweltperspektive zu entwickeln. Und das war wahnsinnig aufregend. Da bin ich hängen geblieben, habe 3 Jahre da studiert und dann auch dort abgeschlossen. Und im Alltag wollte ich Tagalog sprechen.
Wie würdest du denn sozusagen das Verhältnis zwischen Tagalog und Englisch beschreiben, sowohl im Alltag als auch in der Literatur?
Also im Alltag muss man sagen, dass man sich auf den Philippinen, das sagen viele, auch auf Englisch bewegen kann. Das machen auch viele. Es gibt. Aber für mich war es eine total andere Welt, wenn ich Leuten in der Landessprache begegnen konnte. Da gingen einfach ganz andere Geschichten auf. Es war eine andere Beziehung sofort da. Und in der Literatur ist es so, dass, ich glaube, etwa 70% auf Englisch geschrieben wird. Also es ist so, dass Englisch immer noch die Bildungssprache ist ab Highschool etwa. Und vor allem in den Privatschulen ist es fast ausschließlich Englisch. Das heißt eigentlich so die gebildetere Schicht, sagen wir mal, die lesen Englisch. Und da ist, viele sagen mir auch, für sie sei es eher mühsam, Filipino oder Tagalog zu lesen. Mir kommt das manchmal vor, wie in der Schweiz. Ich kann auch zum Beispiel Schweizerdeutsch fast nicht lesen. Das ist für mich eine mündliche Sprache. Und das heißt, es ist eine Art Szene, die dann Filipino, die eine, sagen wir, avancierte Literatur auf Filipino schreibt. Also es gibt Tagalog-Literatur und in den anderen etwa 8 größeren Verkehrssprachen wie Binisaya, Ilocano, gibt es Literatur. Das ist dann aber oft sehr populäre Literatur, Romanzen, früher hätte man gesagt Groschenroman. Dann gibt es aber auch eine ganz tolle Hip-Hop-Szene, die lokalen Sprachen wirklich noch total wieder neu belebt und verändert. Und es gibt seit der philippinischen Revolution in den 1880er Jahren eine politisch engagierte Literatur in Tagalog, oder das manchmal auch Filipino genannt wird. Und diese Literatur hat seit den 60er Jahren nochmal einen großen Aufschwung erlebt. Und das ist die Tradition, die mich sehr interessiert. Wobei eben für mich ist Luna Sikat Kleto hier sehr speziell, weil sie steht für mich für eine neue Wende, also weg von einer sehr explizit, fast schon plakativ politischen Literatur, die mich persönlich jetzt vom Literarischen her nicht so interessiert, sondern die eigentlich auch die Moderne in der Literatur, die sie ja selber auch liest, fruchtbar macht. Und die eigentlich auch einen Ausbruch sucht aus etwas festgefahrenen, schablonenartigen Mitteln politischer Literatur.
Also ich habe tatsächlich die Gedichte auch so gelesen. Sie knüpft viel auch an politische Vorkommnisse, die sie, aber sicherlich auch viele andere Menschen auf den Philippinen mitgenommen und beschäftigt haben. Aber gleichzeitig spüre ich auch eine ganz große Offenheit. Deswegen betrifft mich das auch persönlich, auch über dieses, Sie haben es selbst schon gesagt, das Körperliche. Was ich allerdings jetzt gerade noch dachte, als ich mich auf das Gespräch hier vorbereitete, habe ich auch versucht, Luna Sikat Kleto im Internet zu finden. Und ich habe einige von ihren Vorträgen, Speeches oder Beiträgen bei Podiumsdiskussionen gefunden. Fast alles auf Tagalog, manchmal mehr, manchmal weniger gespickt mit englischen Vokabeln, gleichzeitig für mich dann aber eben im Ganzen nicht zu verstehen. Und ist das auch eine bewusste Entscheidung, also so, so aufzutreten, also quasi für alle Menschen auf den Philippinen zu sprechen, aber dann eben auch darüber hinaus letztlich dann leider nicht zu wirken?
Ich glaube, es ist die Entscheidung, auch zu Menschen zu sprechen. Weil es ist zwar so, das habe ich gesagt, dass ganz viel auf Englisch geschrieben wird. Gleichzeitig kann aber die Mehrheit der Bevölkerung nicht genug gut Englisch, um zum Beispiel englische Tageszeitungen zu lesen. Das ist so ein, ich finde, das ist so ein ganz seltsames Verhältnis, dass sich jetzt etwas verändert. Die Philippinen haben begonnen, bei den PISA-Studien mitzumachen, und da ist es jetzt quasi schwarz auf weiß, dass zwar ganz diese Kinder oft von Anfang an auf Englisch unterrichtet werden, aber gar nicht verstehen, was sie da hören. Oder nur so der Spur nach.
Ja.
Und dass das dazu führt, dass sie wahnsinnig schlechte Werte haben. Und das ist eine, auch am schönsten, finde ich, ist das in einem Film von Love Diaz, der hier auch in so Arthouse-Kinos gelaufen ist. Love Diaz ist bekannt für seine wahnsinnig langen Filme. Und da gibt's in einem Film Norte Hanganan ng Kasay Sayan, der Norden, das Ende der Geschichte. Da gibt's eine Szene, wo eine Frau ihren Mann aus dem Gefängnis holen will und mit dem Anwalt spricht. Und der Anwalt spricht mit ihr Englisch. Weil die Gerichtssprache, alle Gesetze sind nach wie vor auf Englisch geschrieben. Das heißt, ein normaler Mensch versteht das gar nicht. Dann sagt der Anwalt, erklärt ihr Englisch, wie das jetzt gehen könnte mit einem Antrag. Sie bittet ihn, könnten Sie nicht bitte mit mir Tagalog sprechen? Dann sagt er, natürlich, das ist kein Problem für mich, das kann ich machen, und spricht dann ein Tagalog, in dem er aber alle Hauptwörter, alle Fachausdrücke nach wie vor trotzdem Englisch sagt, und man sieht ihr Gesicht, das sich verschließt, und es ist klar, es gibt keine Chance für sie zu verstehen, was da juristisch vor sich geht. Und das ist für mich als ich diesen Film gesehen habe, dachte ich, genau so ist es. Also das ist, und angesichts dieser Situation ist die Wahl von Luna Sikat Kleto und anderen, eigentlich sehr vielen AutorInnen, eben in einer Landessprache zu schreiben, natürlich auch ein politischer Akt. Dass ich sage, ich schreibe eine Literatur, die ein Gespräch fördern soll im eigenen Land darüber, was hier vor sich geht, wer wir sind, und über unsere Subjektivitäten, über unsere Zukunft.
Ja, es ist interessant, dass das amerikanische Englisch so fundamental gewirkt hat und bis heute wirkt auf den Philippinen. Also man muss ja, wenn man kurz rekapituliert, also die Spanier waren 300 Jahre auf den Philippinen, dann gab es den Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898, also Ende des 19. Jahrhunderts, wodurch die Philippinen dann in amerikanischen Besitz gerieten. Aber dann ging es eigentlich erst los mit dem Englischen. Also es ist eigentlich eher eine junge Entwicklung und trotzdem so fundamental.
Zur Komplexität gehört natürlich, dass diese amerikanische Kultur eine unglaubliche Attraktivität hatte. Also es gibt auch eine tolle Jazz-Szene in Manila schon in den 20er, 30er Jahren. Die haben das alles sofort auch aufgesogen und es ist auch eine Liebesbeziehung mit der amerikanischen Kultur. Mhm. Und die aber von unglaublichen Verletzungen, von Brutalitäten, von Grausamkeit auch geprägt ist. Und das gleichzeitig zu haben, das ist, das findet man vielleicht noch in Südkorea. In einer ähnlichen Form.
In den Gedichten aber kommen auch englische Vokabeln und Redewendungen vor. Die haben sie auch so gelassen. Allerdings sind es nicht so viele. Ich hatte das Gefühl, dass im Mündlichen viel mehr Englisches verwendet wird als jetzt in diesen Gedichten.
Ja, insofern ist das, was sie hier schreibt, fast schon eine Kunstsprache, weil ein solches Tagalog hört man im Alltag fast nicht. Also ich hatte mal die Fantasie, ich könnte in die Provinz gehen und da mit alten Leuten sprechen, aber da ist dann ja auch die Auswahl der Themen, über die man spricht, wieder eine andere. Und wobei, wenn ich jetzt denke, wenn ich moderne deutsche Lyrik lese, dann ist auch klar, dass auf der Straße niemand so spricht.
Ja, das stimmt. Katharina, für dich, ich weiß nicht, wie viel Tagalog du vorher schon gelesen hast. Ich weiß, dass du die Sprache nicht sprichst und deswegen würde mich interessieren, wie hat die auf dich gewirkt?
Du meinst jetzt das Original, das man im Buch auch findet?
Genau, ja.
Wie hat es auf mich gewirkt? Ich habe es mir ein bisschen vorgelesen. Ich habe dem Klang gelauscht. Ich habe mich an einigen Stellen am Bahasa Indonesia erinnert gefühlt. Und zwar, weil ich auch im Tagalog Wiederholungen fand, also Wortdopplungen, sag ich mal. Also im Bahasa Indonesia ist das dann der Plural. Wenn man dasselbe Substantiv einfach zweimal sagt, dann sind es mehrere von dieser Sache. Und das habe ich zumindest strukturell jetzt hier im Tagalog auch entdecken können. Ich habe eine sehr lautmalerische Sprache hören können, wenn ich es mir selbst vorgelesen habe. Ich habe ganz viel Spielerei mit Vokalen empfunden. Das kann aber natürlich auch jetzt einfach die Entscheidung der Dichterin gewesen sein, so zu schreiben. Also ganz viel Häufung von A zum Beispiel. A und dann I. Und das klang fast wie ein Lied.
Da denke ich wirklich, dass das auch ein Stilmittel von ihr ist. Mir kam es vor, dass sie manchmal so Vokalfelder ausbreitet. Ja, so Klangfelder ausbreitet. Und das dann versuchen, irgendwie nachzubilden im Deutschen, das war eine schöne Herausforderung, die sich sicher nicht immer gelungen ist. Aber ich meine, also Tagalog ist sehr eng verwandt mit Bahasa Indonesia, mit Bahasa Malayu, diese ganze große austronesische Sprachfamilie, die ja von Malgasch auf Madagaskar bis Hawaii geht, also Wachruf, diese unglaubliche Geschichte dieser austronesischen Völker, wenn man dieses Wort brauchen darf, die quasi in so riesigen Kanus eigentlich da gibt es ja verschiedene Theorien, vom Süden Taiwans aus, von Südchina, von Java aus, diesen ganzen Inselraum, der fast die halbe Weltkugel abdeckt, besiedelt haben. In einer Art und Weise, wie man heute noch nicht recht versteht, wie die das hingekriegt haben.
Was mir übrigens beim Lesen des Tagalog-Originals auch aufgefallen ist, dass es in lateinischen Buchstaben geschrieben wird, was vielleicht auch nicht selbstverständlich ist. Ich meine, es erklärt sich sicherlich aus der langen Kolonialzeit, die die Philippinen erleiden mussten. Aber gleichzeitig gibt es in anderen Ureinwohnersprachen auch Versuche, andere Schriftsysteme zu verwenden. Ne? Zum Beispiel ist gerade eine tolle Anthologie mit taiwanischen Literaturen erschienen. Zwischen Himmel und Meer heißt der Band und da kann man auch die Versuche nachvollziehen, taiwanische Sprachen, wozu eben auch einige polynesische Sprachen gehören, in verschiedenen Schriftsystemen zu fassen. Also insofern, auch das ist eine Entscheidung, dann sich für lateinische Buchstaben zu entscheiden. Ja.
Also die Spanier haben am Anfang sogar noch einige Versuche unterstützt. Da haben chinesische Drucker, die schon chinesische Druckplattentechnik hatten, die haben in den Philippinen ein paar Bücher gedruckt mit dem traditionellen Silbenalphabet. Also es war eine Silbenschrift, die aus dem heutigen Indonesien eigentlich in die Philippinen gekommen war und dort verwendet wurde. Die kennt man heute. Und interessant war bei meinem Roman Wilhelm Tell in Manila, da hat sich Rizal, hat sich in Deutschland sehr für diese alte Schrift interessiert. Und die haben auch unter sich manchmal wieder begonnen, damit zu arbeiten. Und wir fanden dann vom Verlag, dass es in Kalifornien heute junge Philams gibt, also philippinische AmerikanerInnen, die tatsächlich versuchen, diese Schrift wieder zu beleben. Also wir fanden Fonts, also Schrifttypen, die man dann für den Druck des Buches verwenden konnte, um einzelne Buchstaben oder einzelne Silben in diesem alten Syllabar zu drucken.
Es ist faszinierend, dass das jetzt quasi wiederkommt. Aber wir bleiben heute beim Tagalog und zwar bei den Gedichten. Und Katharina hat jetzt schon so ein paar Beobachtungen gesagt, was sie besonders fand. Was waren denn da so deine Herausforderungen, Annette, beim Übersetzen dieser Gedichte?
Am krassesten war die Herausforderung bei diesem Gedicht, das heißt Sana. Auf Tagalog, das ist dieses Gedicht, das Katharina Borchert angetönt hat über diesen Brand auf dem Universitätscampus. Das war das, auf Englisch heißt das Faculty Center des College of Arts and Letters, also quasi die Phil-1-Fakultät, das Fakultätszentrum, ist abgebrannt. Das heißt eigentlich auch die Privatbibliotheken aller Professorinnen, Professoren von Geistes- und Sozialwissenschaften. Und das hatte auch schon etwas damit zu tun, dass das ein Gebäude war, das eigentlich nie renoviert worden ist in den letzten Jahrzehnten und das in einem sehr schlechten Zustand war. Dieser Titel Sana, dieses Sana ist ein Partikel, das etwas Hypothetisches andeutet, aber das eigentlich auch so etwas, das schon oft durch die Betonung so einen leicht klagenden Klang hat. Und Luna Sikat Kleto spielt da quasi im Gedicht mit einer Eigenheit der philippinischen Grammatik. Und das konnte ich nicht eins zu eins wiedergeben. Das heißt, ich musste mir überlegen, wie macht man das auf Deutsch? Da wäre es der Konjunktiv 2. Das heißt, das Gedicht heißt dann wäre doch. Und ich spiele dann im Gedicht verschiedene Formen durch, wie dieser Konjunktiv 2 in einer etwas klagenden Art und Weise zum Einsatz kommt. Eine andere Geschichte ist, dass das Tagalog das grammatikalische Geschlecht nicht kennt. Es ist eine Sprache wie geschaffen für Queertheorie zum Beispiel oder für eine geschlechtsfreie Sprache. Das heißt aber, ich weiß bei vielen Gedichten nicht, ob sich Sha, das ist der Artikel oder das Pronomen, ob sich das auf einen Mann oder eine Frau bezieht. Und in Deutsch muss ich das sagen. Das heißt, da musste ich wirklich die Autorin fragen, dachtest du da an einen Mann, eine Frau, wer spricht da? Und das war zum Teil etwas auch schmerzlich, dass ich da eine Offenheit verdeutlichen musste auf Deutsch. Es gab ein Gedicht, wo ich dann damit spielen kann, das hat so eine Art Refrainstruktur, dass ich dann in jedem Refrain das Geschlecht wechsle. Das war das einzige Mal, wo es mir gelang, dieses Nicht-Definierte im Deutschen nachzubilden.
Und es gibt ja einige Gedichte, die haben auch einen sozusagen konkreten Bezug, der ist dann auch oft erklärt, entweder unter dem Gedicht oder im Nachwort. Und es gibt nun zwei Gedichte, die mir mit am besten gefallen haben. Und zwar ist das Markiling und das Museum. Mhm. Und was ist das Besondere an diesem Markiling, an diesem Berg, mhm, wie ich ja jetzt, ja, weiß.
Ja, also der Berg Markiling, der ist so im Hinterland von Manila, und das ist eigentlich in der Geschichte der Philippinen schon so fast ein mythischer Berg. Da gab es Sagen darüber, dass da eine Göttin gewohnt hat, die hieß dann Maria Markiling, was aber auch einfach eine katholische Verkleidung einer alten Göttin war. Dann war der sehr wichtig auch während der Revolution gegen Spanien, da haben sich Leute versteckt etc. Und José Rizal, den wir schon erwähnt haben, der ist am Fuß des Markiling aufgewachsen. Und von dem her ist das auch so diese Kerngegend des philippinischen Patriotismus, sage ich mal. Und wichtig war wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund dieser Geschichte halt die Marcos-Familie, also das vor allem Imelda Marcos, die Kulturministerin war während des Kriegsrechts, die hat da eine große Anlage bauen lassen, die gibt's heute noch, das ist die Philippine High School for the Arts, eine Kunstmittelschule, die immer noch sehr tolle auch Künstlerinnen, Musikerinnen etc. hervorbringt. Und da hat Luna als sehr junge Frau einmal unterrichtet. Und das Gedicht Markiling, da beschreibt sie eigentlich einfach, das ist für mich auch eigentlich ein sehr persönliches Gedicht, wo man aber auch diese Natur, das ist ein sehr bewaldeter Berg, mitbekommt, dieses Regenwaldgefühl, etwas erhöht über der Lagune und über dem Meer. Und in einem zweiten Gedicht, das damit verbunden ist, eigentlich kommt dann auch dieser verfallene Komplex, also ein Teil dieses Baukomplexes, dieses brutalistischen Marcos-Komplexes, ein Teil, der heute zerfällt, der kommt davor, und das ist auch eine Auseinandersetzung mit dem Erbe dieser Kulturpolitik der Regierung Marcos.
Aber obwohl da so viel drinsteckt in diesem Markiling, wie Sie jetzt auch schon erklärt haben und wie Sie auch im Buch sehr interessant in einer Nachbemerkung zum Gedicht dann auch erklären, finde ich, dass man sich auch ohne weiteres Wissen sehr gut in dieses Gedicht einfühlen und einfinden kann, denn es beschreibt die Erfahrung, Naturerfahrung, ja, von starkem Regen, von hohem Meer, von Wellen, von Sturm. Plötzlich, ich zitiere jetzt einfach mal, plötzlich dieses Wummern im Strohdach und der Regen, gerade der träge Regen, kann den Geist wiegen, den Erschöpften ganz sacht. Und erlebt auch Sternschnuppen und hat zum Ende des Gedichtes hin die Erfahrung, ich zitiere jetzt auch nochmal ihre Übersetzung, plötzlich dachte ich, den Himmel zu durchqueren wäre möglich, um zum Nabel von allem zu kommen eines Tages, nicht heute, noch ist Zeit. Und ich wüsste jetzt nicht, wem das nicht verständlich und eingängig sein sollte. Das ist wirklich ein absolut universales Gefühl.
Ja, mir hat das auch da gefallen, dieses Umschlagen des Gefühls für diesen Wald, der sie zuerst einnimmt und eigentlich ein Aufgehobensein vermittelt, und dann wendet sich das und es wird sehr bedrohlich, und wie dieses, also das ist einfach auch etwas, das ich sehr gut kenne, wo man manchmal nicht weiß, kommt das von außen, kommt das von innen, und wie derselbe Ort ganz unterschiedlich wirken kann. Und dann gab's, vielleicht kann ich auf Tagalog die ersten paar Zeilen lesen.
Gerne.
Die heißen Sataas i isa ang alapaap at lupa lalona kapag kumagapang ang hamog isang musang naputi. Und das war sehr schön, dieses musang naputi. Das bezieht sich auf ein Tier, die Musang. Das ist eine Art Katze. Die kennt man heute unter dem Namen Zibetkatze, weil die hat die Eigenschaft, dass die zum Beispiel Kaffeebohnen frisst und sie ausscheidet. Und diese durch die Katze durchgegangenen Kaffeebohnen sind eine totale Spezialität. Das kann man jetzt in all diesen schicken Coffeeshops. Ist das die teuerste Variante? Ist diese von der Tibet-Katze wieder ausgeschiedene? Ja, wie auch immer. Und da dachte ich, aber Tibet-Katze ist jetzt einfach nicht sehr schön für dieses Wort. Da habe ich mich erinnert, dass bei der Arbeit dann im Wilhelm Tell in Manila hatte ich so deutsche Kolonialforscher gelesen. Einfach nicht, weil mir die besonders gefallen, aber weil die ja damals doch den Anspruch hatten, die tropische Natur in der deutschen Sprache zugänglich zu machen. Und die haben dann Worte erfunden, wie zum Beispiel die Wachsjambuse. Das heißt Dampoi auf Tagalog. Und das fand ich dann, als Worte fand ich die schön. Und die sind auch nicht mehr so jetzt, die sind nicht, wenn man sie hört, denkt man nicht gleich an einen Kolonialbeamten. Und dann habe ich herausgefunden, es gab tatsächlich eben für Musang auch ein so ein Wort und das hieß Schleichkatze. Und das war dann sehr schön, weil eigentlich Kumagapang auch schon schleichen hieß. Da muss ich dann, auf Deutsch heißt das jetzt ganz allein in der Höhe die Wolke und Land. Wenn schlängeln der Nebel steigt, eine weiße Schleichkatze. Also da musste ich dann, weil ich das Schleichen dann schon in der Katze, habe ich dann das Schlängeln noch eingefügt. Aber da, solche Dinge, die haben mir natürlich total Spaß gemacht.
Und da haben Sie auf Ihr eigenes Wörterbuch, Ihre eigene Wortsammlung zurückgegriffen, weil es ja kein Tagalog-deutsches Wörterbuch gibt?
Es gibt eines, ein sehr kleines, aber das ist jetzt eigentlich für literarische Übersetzung nicht brauchbar. Ist auch schon sehr alt. Und tatsächlich, seit ich vor etwa 10 Jahren begonnen habe, für mich zu übersetzen, habe ich begonnen, eigene Dateien zu führen über Wörter. Da habe ich jetzt vielleicht etwa 500, also noch lange nicht sehr viele Worte, aber einfach mit Beispielsätzen. Man hat auch Filipino-Englisch keine Wörterbücher auf dem Stand jetzt eines Pons oder eines Webster oder die wirklich von einer Institution gemacht sind, die da über Jahrzehnte mit einem Team diese Einträge mit menschlichem Hirn beantwortet. Man hat heute sehr viele AI-betriebene neue Wörterbücher. Da findet man vieles, aber da ist dann meistens einfach ein Wort mit einem Wort übersetzt, was einem natürlich vielleicht mal eine Idee gibt, aber noch gar nichts hilft, weil man weiß noch nichts über dieses Wort, über die Verwendung. Das heißt, eine Konkordanz muss ich mir eigentlich selber schaffen. Und deshalb eben auch, wenn ich etwas lese und denke, ah, das ist jetzt ein Satz, der in dem sehr, sehr spürbar wird, wie dieses Wort gemeint ist oder in welchem Kontext man das verwendet, dann halte ich das fest für mich. Mhm.
Also ich frage mich zum Beispiel auch, ich habe die Gedichte von Luna Siklat Kleto jetzt als schon wirklichkeitsnah gelesen, allerdings doch auch sehr innerlich, zugleich eigentlich, also teils politisch und doch auch sehr innerlich. Ich fand sie teils, also sie hatten viel von einem Suchen, auch dem Suchen nach Kontakt, einem Versuchen. Da wurde Verlorenes geborgen und gesichert. Da wird auf ein Verschwinden von Menschen reagiert, teils im politischen Sinne, teils im ganz persönlichen Sinne. Also es sind auch so Suchbewegungen in diesen Gedichten, die die Stimmungslagen oder vielleicht persönliche Situationen zu erfassen versuchen. Die sind teils auch ein bisschen traumartig, ein bisschen traumverloren. Manches wirkt fast wie die Niederschrift eines Traumes. Also da gibt es zum Beispiel ein Gedicht, das heißt Wechseljahre, und da erzählt sie von einer Mopedfahrt mit Gevatter Tod, wo sie plötzlich sieht, dass sie nur eine Bluse trägt und unten drunter nichts. Und da dachte ich, das ist auch ein Traum.
Ja, ich habe auch schon solche Träume gehabt. Man ist plötzlich irgendwo und hat nichts an. Und das ist ja immer wieder das auch etwas, das mich sehr, sehr beschäftigt. Wo ist das Universelle? Das ist jetzt für mich fast etwas Universelles. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es Orte, wo niemand je so einen Traum hat.
Wo man ohnehin wenig anhat.
Ja, ich weiß nicht. Aber diese plötzlich im öffentlichen Raum diese Scham verspüren und dann in dem Gedicht ist ja schön, wie das dann aber durchaus auch in eine gewisse Lust umkippt.
Ja.
Und zwar in eine Lust, die mit Blut zu tun hat, das dann aber verschwindet. Und wo ich dann wieder finde, doch, das ist eben, das, da klingt etwas an von Weiblichkeit, von Scham und dann aber auch etwas, das ich gar nicht kenne. Und ich habe, ehrlich gesagt, ich kenne nicht viele Gedichte über die Wechseljahre, muss ich jetzt gerade sagen.
Wobei man den Wechseljahrsaspekt, na ja gut, die Mischung aus Lust und Tod. Okay.
Ja, ist ein Thema.
Ja, ja. Sehr, also lustvoll und gleichzeitig schwierig fand ich auch ein Gedicht, in dem sie reflektiert. Ich weiß jetzt gerade den Titel nicht mehr. Sie können bestimmt gleich helfen. Mhm. Ein Gedicht, in dem sie erzählt, wie sie schreiben möchte, aber gleichzeitig ein Baby zu stillen hat und sich dann entscheiden muss. Also die Worte zu halten, das Baby zu versorgen und das aber auch das Baby halten an sich auch etwas von einem Gedicht hat. Auch das ist so eine Mischung aus. Ja, das hat auch was Schmerzhaftes, weil sie nicht schreiben kann und gleichzeitig was Lustvolles mit diesem kleinen Kind. Mhm.
Ja. Ja, da hatten wir hatten noch, es gab noch ein anderes Gedicht, wo es auch diese, das, was in den letzten Zeilen anklingt, wo sie sagt, aber das große Gedicht in den Händen halten, also das Baby quasi, wo auch eine gewisse, wo schon auch eine leichte Mythologie der Mutterschaft anklingt oder ein und wo sie es gab ein anderes Gedicht, wo das noch viel stärker ist und wo sie auch fand, da stehe ich nicht mehr dazu. Also wo sie sagte, nein, würde ich heute über Mutterschaft anders schreiben. Und bei diesem Gedicht, das sie jetzt ansprechen, da fand sie aber doch, das steht noch.
Das geht noch, ja. Überhaupt Familienverhältnisse fand ich sehr, sehr tragend in diesen Gedichten. Also da gibt es einige Vatertexte. Sie ist ja auch Kind eines berühmten Autors, da können Sie sicherlich noch mehr zu sagen. Mhm. Also Vatertexte, zum Beispiel der Vater als Varan oder auch der Vater in dem Text Trinkrede, die ich sehr interessant, auch Streit mit der Schwester und solche Dinge. Und gleichzeitig auch reflektieren über zunehmend internationalisierte Familienverhältnisse, was es in vielen Ländern inzwischen gibt, durch immer mehr Migration, aber auf den Philippinen durch dieses hohe Maß an Arbeitsmigration natürlich nochmal umso mehr. Also da gibt es zum Beispiel das Gedicht Zusammenkunft, wo offenbar der Besuch aus Übersee, also aus den USA kommt, mit einem neuen Freund oder Ehemann mit blauen Augen und die Oma, und das hat mich echt umgefühlt. Die Oma wirft kaum einen Blick, also die philippinische Oma wirft kaum einen Blick auf den ausländischen Enkel, weil sie sich in ihm nicht wiedererkennt. Mhm. Super, super stark.
Ja, und dann die Oma, die geht dann auch zum Tor am Schluss und man versteht nicht recht, ist sie schon ein bisschen vergesslich, aber insofern hat sie auch ein tiefes Gefühl für die Familie, nämlich, dass sie auf andere wartet, die vielleicht noch kommen könnten. Und die kommen gar nicht, weil sie sich schon so schämen. Und da diese Frage auch, wie der Erfolg, der gesellschaftliche, sich dann auch in ein Selbstgefühl übersetzt und das gesellschaftliche Versagen dann auch Scham ist. Es gibt ja auch dann in diesem Gedicht, das ist sehr fein, da sitzen die, die auf der Veranda sitzen und essen und dann die ärmeren Verwandten, die den Abwasch machen. Die also eigentlich die Hausangestellten sind, der reicheren Verwandten, was eine sehr übliche Konstellation ist auch. Und was ich da sehr, sehr schön fand, für mich auch wieder vom Übersetzen her, es gibt so einen Begriff auf Tagalog, der heißt Utang Nalaob. Und Luna Sikat spielt mit dem, das heißt dann im Original steht Utang Klammer Nalaob. Utang heißt Schuld. Und Loob ist das Innere. Und dieses Konzept Utang Nalaob, das ist auch umstritten, wie sehr das wirklich urphilippinisch sei oder wie sehr das auch ein ideologischer Begriff sein. Aber ganz viele Leute werden Ihnen erklären, dass Utang Naloob ein philippinisches Grundgefühl sei, dass man den anderen zutiefst innerlich verpflichtet ist. Und dass das zum Beispiel ein Grund sei, weshalb man diese reichen Familien immer wieder wählt, weil man irgendwo doch auch ein bisschen ihnen etwas schuldet und deshalb sich verpflichtet fühlt, sie weiterhin zu unterstützen. Und da wurde mir plötzlich klar, ja, aber im Deutschen habe ich ja auch die Schuld und die Schulden. und konnte dann in der deutschen Übersetzung des Gedichtes hier eigentlich, die sagen, sie sind begraben in Schuld, Klammer und Schulden. Das ist sicher nicht derselbe Kontext und wir haben nicht diese Geschichte und wir haben nicht diese quasi noch halbfeudalen Verpflichtungsbeziehungen. Aber ich fand es doch interessant festzustellen, dass es bei uns etymologisch diese Verbindung gibt zwischen Schuld und Schulden. Und vielleicht, gut, das ist jetzt eher das Schweizerische. Also in der Schweiz Schulden zu haben, ist ein moralisches Problem.
Aber das findet man ja tatsächlich auch ganz viel, finde ich, in diesen Gedichten, dass man einfach sehr viel, ja, so Anknüpfungspunkte findet, sehr viel Universelles, also Mutterschaft, also das Verhältnis von Mutterschaft und Literatur schaffen ist ja ein Riesenthema, gerade weltweit in der Literatur und natürlich auch Familienverhältnisse und wie sich unterschiedliche ökonomische Verhältnisse wiederum auf die Familie und sowas alles auswirken. Und ich fand auch sehr schön, dass sie ja mit Formen spielt. Also es gibt ja dieses Sonett für Flor und wir haben in dem vorherigen Podcast viel über die Oversea Workers geschrieben und das hat sie für Flor geschrieben. Und ich persönlich habe mich mit Sonetten im Englisch-LK länger beschäftigt, okay, als ich es haben wollte. Aber ich habe das sehr gerne. Also ich finde, das tatsächlich hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist natürlich verhältnismäßig kurz, aber es ist sehr, sehr, sehr eindringlich. So habe ich das gelesen. Und dann gibt es ja auch noch weitere direkte Bezüge auf, sage ich jetzt mal, europäische oder nordamerikanische Literatur, also Hinweise auf Brecht, auf Ibsen, einmal sogar im Titel und dann die US-Amerikanerin Marianne Moore. Und was ich mich gefragt habe, ist, verändert das unsere Wahrnehmung, wenn wir die Bezüge kennen, dieser Gedichte?
Jetzt bei diesem Gedicht, das wirklich eine Art, das kannte ich nicht, als Gedichtform eine Zusammenfassung der Wildente von Ibsen, was ich eigentlich eine tolle Form fand. Und ich habe jetzt da gedacht, ich glaube, wenn man die Wildente kennt, dann liest man dieses Gedicht sicher anders. Aber wenn ich es jetzt einfach so lese, dann ist es auch ein Gedicht über Ökologie oder was ist Natur und was passiert mit der und geht die kaputt oder kann man die einschließen in ein Zimmer? Und was dann einfach im ganz philippinischen Kontext, wo eigentlich heute die Klimakatastrophe eine Realität ist und nicht eine Prognose, also mit einer unglaublichen Häufung von Taifunen, von katastrophalen Stürmen, den Auswirkungen davon, dass quasi 90% des Regenwaldes abgeholzt ist und die ohne Aufforstung, also dass diese Erdrutsche unglaubliche Gewalt angenommen haben. All das kann ich dann auch einfach in diesem Kontext lesen. Das heißt, aus dieser Wildente ist dann etwas anderes geworden. Aber es, wie immer, es bereichert natürlich die Lektüre, wenn ich die Bezüge kenne. Das bringt mich aber auf etwas, was wir vorher gesagt haben, mit dem Universellen und dann doch ganz anderen. Das ist etwas, was mich an den Philippinen sehr fasziniert und was sicher ähnlich ist mit anderen sehr so hybriden Großstädten, sei es in Südamerika, in Westafrika etc., wo man eigentlich eben nicht das ganz andere findet. Also das ist so eigentlich diese Erwartung, ich gehe jetzt ganz weit weg und finde das ganz andere, die wird da enttäuscht. Weil eben ja der Kolonialismus schon lange da war. Das heißt, es zwingt uns eigentlich damit festzustellen, aha, die sind ja jetzt eben auch schon 350 Jahre mit europäischen Traditionen oder Bruchstücken von Traditionen zugange. Die kennen Europa sehr viel besser als wir sie. Und ich finde immer auch etwas Eigenes, aber in einer neuen Form, in einer vielleicht entstellten Form. Und es ist eigentlich ein ständiges Hin und Her mit, ist jetzt das fremd oder eigen oder wie oder was ist gemeinsam, was ist, und dann gibt es doch auch immer Punkte, wo eben etwas unverständlich bleibt und wo man sich nicht versteht. Und das ist mir schon auch wichtig, dass es solche Stellen auch gibt. Aber es ist eigentlich diese Bewegung, die mich interessiert, die man auch in Shanghai oder in Hongkong oder eben, Sie kennen auch andere asiatische Städte, das ist ja, finde ich, schon etwas sehr Bezeichnendes, dass man das ganz andere, reine nirgends mehr findet. Und dass das eher eine europäische Fiktion ist vielleicht, dass es das überhaupt je gegeben hat.
Also ich habe mich auch beim Lesen sehr amüsiert bei den Referenzen auf Brecht, aber eben auch auf Ibsen zum Beispiel, dass ich dachte, ach schau an, hier guckt uns jemand an, den wir gar nicht angucken. Die Blickrichtung geht nur in eine Richtung und mal gucken, was sie damit gemacht haben und wieso fanden sie das eigentlich interessant. Genau. Mhm. Und das öffnet echt den Kopf für uns.
Ja, finde ich auch. Und tatsächlich ist das auch eine Sache, die mich zumindest an der Literatur der Philippinen sehr fasziniert. Diese engen Bezüge zur Literatur, die mir schon sehr vertraut ist, also gerade US-amerikanische Literatur und dann wieder dieses ganz eigene. Mhm. Und wie ist denn das, wenn wir nun mehr Literatur von den Philippinen kennenlernen wollen? Mhm. Und also wir müssen natürlich bei einem Großteil der Literatur auch auf Übersetzungen warten, aber was können wir noch tun, damit wir mehr Literatur kennenlernen können?
Gut, ich habe jetzt festgestellt, zum Teil gibt es durchaus philippinische Verlage, die ihre englischen Bücher auch als E-Books anbieten. Also die sind jetzt sehr viel einfacher zugänglich geworden dadurch. Ich hoffe aber trotzdem eben auch, dass sehr, sehr viele dieser englischen Titel übersetzt werden. Für die Sprache auf Tagalog oder erst recht dann auch eben Binisaya, Ilocano, andere wichtige lokale Sprachen. Da ist wirklich eine riesige Arbeit noch vonnöten, um hier gute Übersetzungen hinzukriegen. Ich kenne zwei andere Übersetzerinnen, Lenny Bugayong aus Zürich und dann gibt es Marli Salazar aus Berlin, die eine unglaublich tolle Dissertation geschrieben hat, schon vor, glaube ich, 30 Jahren, also über nicht-englische Tagalog-Studien. Also sie kann eben auch Russisch, sie kann Französisch, sie hat die Tagalog-Studien in all diesen Sprachen, inklusive Deutsch natürlich, studiert. Sie lebt in Berlin, sie ist ein großes Idol von mir, könnte ich sagen. Also es gibt da auch andere, die Tagalog-Deutsch durchaus übersetzen können und auch wollen. Und dass wir in Abwesenheit einer universitären Struktur, die diese Literatur studiert, so etwas wie einen Austausch finden können, so etwas wie eine Community bilden, in der dann auch ein Wissensaustausch stattfindet. Weil so einfach ganz allein für sich geht das nicht auf die Länge. Ich finde, man muss im Gespräch sein über die eigene Arbeit. Ein großer Vorteil ist es, dass es ja Tausende von Menschen gibt, die in deutschsprachigen Ländern leben und zumindest einen philippinischen Elternteil haben. Und das ist eine sehr lebendige Szene. Da gibt es die Organisation Halo Halo zum Beispiel. Es gibt sogenannte UGAT-Treffen. In Österreich war diesen Sommer ein unglaubliches Festival. Kubö hieß das. Wo sich viele Leute getroffen haben. Und da denke ich schon auch, dass sich Leute sicher interessieren werden oder sich auch weiter schulen oder vertiefen in die Sprachen ihrer Mütter mehrheitlich, die dann da vielleicht zu Übersetzerinnen und Übersetzern werden.
Das Buch von Marlies Salazar, Perspectives on Philippine Languages, habe ich tatsächlich gerade letzte Woche angefangen zu lesen. Ist fantastisch. Ist wirklich fantastisch. Und ich denke auch, also dass es sicherlich so gesehen eine große Ressource bei uns gibt, sprachliche Ressource, wie Sie das gerade skizziert haben, durch Filipinos, die hier leben und da Kinder haben und so weiter. Aber das muss natürlich professionalisiert werden. Ne? Also es bräuchte sehr viel mehr Sprachkurse, aber dann eben auch Übersetzerausbildung, philologische Studien zu den Philippinen, die an deutschen Unis dann auch mal aufgebaut werden müssten. Ich meine, Philippinen sind kein kleines Land. Es sind über 110 Millionen Einwohner auf über 7000 Inseln. Das ist einfach ein sehr großes Land mit sehr, sehr vielen Sprechern. Und das müssten wir eigentlich sehr, sehr viel mehr in den Blick nehmen.
Ja, ich meine, in Hamburg, an der Uni Hamburg, diese Südostasien-Studien, die nehmen jetzt wieder etwas mehr Fahrt auf. Ramon Guillermo, von dem ich gesprochen habe, der hatte da noch an einem Institut seine Dis gemacht, wo Philippinen ein gewisses Gewicht hatten. Das wurde dann irgendwann mal so als Orchideenfachrecht abgebaut und ist jetzt aber wieder im Aufschwung. Und finde ich es durchaus interessant, dass die da auch das sehr nahe mit den Indonesien-Studien, also auf Französisch kann man sagen, das Insul-Indien, dieser Inselteil von Südostasien, vielleicht inklusive Singapur, Malaysia, dass man diese Region schon auch als Ganzes sieht, weil die Verbindungen tatsächlich auch historisch unglaublich eng sind. Und in den Philippinen beobachte ich das mit großem Interesse, dass zum Beispiel Ramon Guillermo oder auch Arlo Mendoza, der ein toller junger Autor ist, dass die Bahasa Indonesia lernen. Oder Arlo Mendoza übersetzt jetzt indonesische Romane ins Filipino. Dass eben diese kolonialen Ausrichtungen auch sich abschwächen. Und der Austausch in Südostasien stärker wird, dass vor allem Taiwan, Südkorea und Singapur so sehr wichtige kulturelle Zentren geworden sind, die auf dem Weg sind, denke ich, den westlichen Zentren den Rang abzulaufen. Umso wichtiger ist es, dass man im deutschsprachigen Raum das mitkriegt, dass sich da auch ein neues globales Zentrum bildet, das nicht Peking ist. Und nicht New Delhi, sondern ein sehr spannender Raum, ein vielsprachiger Raum mit doch einigen Ländern, die einigermaßen demokratisch funktionieren oder in denen es doch sehr, sehr lebendig zu und her geht, was die öffentliche Diskussion anbelangt. Und da würde ich die Philippinen trotz jetzt autoritären Tendenzen in der Regierung weiterhin dazuzählen. Weil es einfach viele Leute sind, die wahnsinnig mutig sich immer noch für freie Medien einsetzen, die ihre Literatur machen, die sich da weit aus dem Fenster lehnen.
Und dann wollen wir mal hoffen, dass die Buchmesse 2025, da sind die Philippinen Gastland, einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Philippinen hier ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Normalerweise passiert das ja mit Buchmesse-Gastländern, dass es zumindest dieses vierwöchige Publikationsfenster in den Medien gibt, in denen da ein größerer Fokus auf das Land gelichtet wird. Und dann muss ich jetzt sagen, unsere Zeit ist schon weit überschritten.
Okay. Das habe ich nicht mitgekriegt.
Ich könnte noch mit euch noch eine Stunde weiterreden. Aber jetzt erstmal für heute bedanke ich mich sehr für das Gespräch mit euch. Vielen Dank, das war sehr schön.
Ja, ich danke dir.
Ja, gern geschehen.
Und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns weiter. Und für Fragen, Feedback, Kommentare erreicht ihr uns unter litprom@buchmesse.de. Und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds und wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dann.